ARD.
Weltmacht China. Eine Brandkatastrophe mit mehr als 160 Toten, eines der schlimmsten Infernos in der Geschichte Hongkongs. Behörden, die gegen Kritiker vorgehen und Menschen festnehmen, die Aufklärung fordern. Und eine Parlamentswahl, zu der kaum jemand hingeht. Aktuelle Schlaglichter aus Hongkong. Vor diesem Unfall hätten viele Menschen vor den Problemen gewarnt. Aber solange es keine Katastrophe gab, hat niemand zugehört, sagt diese Rentnerin aus Hongkong und fordert, dass die Regierung Verantwortung übernehmen müsse. Die Brandkatastrophe trifft ein zerrissenes Hongkong. Die chinesische Sonderverwaltungsregion pendelt seit Jahren zwischen Wut und Desillusion auf der einen und Chinas Einfluss auf der anderen Seite. Seit 2020 erlaubt das nationale Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung, in Hongkong gegen Kritiker vorzugehen. Freiheitsaktivisten sitzen im Gefängnis, Dutzende pro-demokratische Parteien, unabhängige Medien und kritische NGOs haben aufgegeben. Die Demokratiebewegung gilt als weitgehend zerschlagen.
Man fühlt sich dort, dass man die Hoffnung verloren hat. Also mindestens, wenn man noch in Hongkong bleibt, kann man kaum was schaffen, kann man nicht erreichen, kann man nichts dafür kämpfen, kann man nicht frei reden. Also die Stimmung ist wirklich nicht schön.
Sagt Amy Siu, eine pro-demokratische Hongkong-Aktivistin, die in Deutschland lebt. Wie viel Freiheit also ist in Hongkong noch übrig? Gibt es noch Reste von Zivilgesellschaft und Demokratie? Und wie hat der chinesische Einfluss die Stadt in den vergangenen Jahren verändert? Darum geht es in dieser Weltmacht-China-Folge. Ich bin Axel Dorloff. Schön, dass ihr dabei seid. Und bei mir ist jetzt Eva Lambi-Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai, gerade erst aus Hongkong zurückgekommen. Hallo Eva.
Hallo Axel.
Eva, du hattest ja sowieso vor, nach Hongkong zu reisen. Du wolltest dort unter anderem auch für unseren Podcast Weltmacht China zur Demokratiebewegung recherchieren oder über das, was davon übrig geblieben ist. Dann der 26. November. Dieser schreckliche Großbrand, mehr als 160 Tote. Du bist dann sofort nach Hongkong geflogen. Was hast du am Unglücksort vor dem Wohnkomplex mit den ausgebrannten Hochhäusern im nördlichen Stadtteil Tai Po erlebt?
Ja, als ich dort angekommen bin, gab es noch so viel zu tun. Die Einsatzkräfte waren noch vor Ort. Es war noch nicht alles gelöscht. In einzelnen Wohnungen hat es noch gebrannt. Und direkt neben der Unglücksstelle gab es so eine Anpackstimmung. Viele wollten einfach helfen. Freiwillige haben Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel und auch Medikamente verteilt an diejenigen, die ihr Zuhause verloren haben. Und es war so eine Atmosphäre, jetzt zusammen stark zu sein, um den Menschen zu helfen. Und ich habe dort, wo die Hilfsgüter ausgeteilt wurden, Ying Yao getroffen. Das ist eine Frau, die in einem der ausgebrannten Wohnhäuser groß geworden ist. Sie selbst hatte dort zuletzt nicht mehr gewohnt, aber ihre über 70 Jahre alte Mutter. Und sie hat das Feuer überlebt, dank ihrer guten Ohren, sagt Ying Yao. Ihre Mutter habe ein Geräusch gehört. Sie hatte gerade einen Mittagsschlaf gemacht und dann aber das Bambusgerüst krachen gehört. Und dann sei sie direkt runter und konnte sich dadurch retten. Es gab da, während die Todeszahlen immer weiter gestiegen sind, zwischendurch eben diese Stories mit Happy End, die Überlebensgeschichten, und dann aber auch großes Leid. Ich habe Menschen getroffen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, ihr Zuhause, und dann auch Menschen, die in Ungewissheit gebangt haben, ob sie einen vermissten, geliebten Menschen noch finden können. Es gab viele, die Tage nach dem Unglück immer noch gesucht haben, verzweifelt und aufgewühlt, und einer davon ist Lok Kun Hang. Er war auf der Arbeit gewesen, als das Feuer ausgebrochen war, und seine Mutter, mit der er zusammen gewohnt hat, die war zu Hause. Und als er dann zurück nach Hause geeilt ist, da hatte sich das Feuer schon stark ausgebreitet und fast alle Wohnblöcke standen in Flammen, sagt er. Und dann in den Tagen danach war er mehrmals in einem Zentrum, in dem Angehörige Leichen identifizieren sollten anhand von Fotos. Und auch dort konnte er sie nicht finden. Und dann erst in der folgenden Woche, als die Einsatzkräfte jede Wohnung einzeln durchsucht haben, kam die traurige Gewissheit, dass menschliche Überreste in seiner Wohnung gefunden wurden.
Eva, es schien relativ schnell nach der Brandkatastrophe klar, bei der Renovierung an den Hochhäusern hat es offenbar gravierende Sicherheitsmängel gegeben. Baumaterial, das nicht den Feuerschutzstandards entsprach. Was wissen wir bis jetzt über die Ursachen des Großbrands? Wir zeichnen diesen Podcast ja am 11. Dezember auf.
Bislang sind im Zusammenhang mit dem Brand mehr als 20 Menschen festgenommen worden. Dabei stehen Korruption und minderwertige Baumaterialien im Fokus der Ermittlungen. Die grünen Schutznetze an den Bambusbaugerüsten und auch andere Baumaterialien wie ein leicht entflammbarer Schaumstoff an den Fenstern sollen dazu geführt haben, dass sich das Feuer so ungewöhnlich schnell ausbreiten konnte. Und dazu kam noch, dass die Feuermelder nicht richtig funktioniert haben. Das heißt, die Menschen konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Ist denn überhaupt schon sicher, Eva, wie das Feuer entstanden ist?
Das ist noch die große Frage. Es gibt Anwohner, die angeben, Bauarbeiter auf dem Baugerüst beim Rauchen gesehen zu haben. Aber ob das die Brandursache war, ist noch nicht bestätigt. Viele Menschen sind jetzt fassungslos, wie das überhaupt passieren konnte, dass so vieles nicht ordnungsgemäß gelaufen ist bei den Bauarbeiten, dass auch keiner Regierungsbehörde das aufgefallen ist, selbst nachdem es schon im vergangenen Jahr Beschwerden gab von Anwohnern, die sich wegen der Schutznetze Sorgen gemacht haben, wegen einer möglichen Brandgefahr. Diese Rentnerin sagt, sie glaubt, dass es sich um eine von Menschen verursachte Katastrophe handelt. Sie war zur Unglücksstelle gekommen, um zu trauern. Sie sieht auch Regierungsstellen in der Verantwortung, denn vor diesem Unfall hätten viele Menschen vor den Problemen gewarnt. Aber niemand habe zugehört, solange es keinen Unfall gab. Die Regierung zieht nun zwar viele der Bau- und Beratungsfirmen und so weiter in Verantwortung und hat auch Reformen angekündigt im Bausystem, aber keiner aus den eigenen Reihen der Regierung hat Fehler eingestanden oder ist zurückgetreten, und das ärgert viele, mit denen ich in Hongkong gesprochen habe. Und auch, dass das Bambusbaugerüst so sehr im Fokus stand, von wegen der Bambus sei schuld, das sehen hier viele als von der Regierung geframed. Diese hatte ohnehin vor, die Bambusbaugerüste, dass er ein Jahrhunderte altes Handwerk und auch Teil der Kultur in Hongkong ist, auszutauschen durch Metallgerüste.
And it's just so ridiculous that like almost all the people know that it's not about the bamboo.
Dabei wisse doch jeder, dass es nicht der Bambus war. Das sagt zum Beispiel eine Passantin, und das habe ich auch oft in diesen Tagen gehört und tatsächlich ja auch gesehen. An der Unglücksstelle ist das Bambusgerüst an den ausgebrannten Gebäuden noch größtenteils intakt. Bambus ist nur schwer entflammbar, und es geht hier um andere Baumaterialien im Zusammenhang mit dem Gerüst und den Renovierungsarbeiten.
Bei der Rentnerin, die du gesprochen hast, klingt ja sehr deutliche Kritik durch. Hongkongs Regierung ist dann auch sehr schnell gegen Personen vorgegangen, die den Umgang mit dem Brandunglück kritisiert haben. Die Sicherheitsbehörden haben zum Beispiel mehrere Menschen festgenommen, die mit Flugblättern eine unabhängige Untersuchung des Großbrands gefordert hatten. Wie viel Unmut hast du jetzt im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Hongkong beobachtet?
Ja, ich selbst habe bei Gesprächen hier mit den Leuten in Hongkong viel Kritik gehört an der Regierung nach dem Brand, und inzwischen wurden mehrere Personen festgenommen wegen angeblichen Aufruhrs. Darunter ein 24-jähriger Student, der hatte Flugblätter verteilt für eine Petition und darin eine unabhängige Untersuchung des Unglücks gefordert. Die Petition hatte mehr als 10.000 Unterstützer und ist dann schnell von den Behörden gesperrt worden. Es gab danach dann auch Warnungen des Nationalen Sicherheitsbüros und auch vom Hongkonger Regierungschef John Lee.
I will not tolerate any crimes, particular crimes that exploit the tragedy.
Er toleriere keine Straftaten, die diese Tragödie ausnutzten. Und diese Festnahmen, die sind gerade das Gesprächsthema in Hongkong. Das bewegt viele Menschen, denn im Grunde genommen hat der Student etwas gefordert, was viele hier wollen, nämlich eine unabhängige Untersuchung. Es sollen Fragen beantwortet werden, wie konnte es zu dem Feuer kommen? Warum mussten so viele sterben? Ich habe mehrere getroffen, die empört sind über diese Festnahme, die auch empört darüber sind, dass die Regierung die Hilfe von selbstorganisierten Gruppen nach dem Feuer gestoppt hat und das dann zentral geregelt hat.
Government very scared the citizen organize anything, because once they organize, once they gather more people have the same belief, they will worry something will be repeat from 2019.
Wallace So, den ich bei einer Umfrage getroffen habe, meinte, die Regierung habe Angst, dass die Bürger etwas organisieren. Denn wenn sie was tun und mehr Leute die gleiche Meinung hätten, dann befürchteten die Behörden, dass so etwas wie 2019 wieder passieren könnte. Mit 2019 meint er die prodemokratischen Massenproteste 2019. Und ich war dann eine Woche nach dem Feuer nochmal an der Unglücksstelle. Da haben Menschen nicht nur Blumen, sondern auch zahlreiche von Hand geschriebene Botschaften hinterlassen. Die Notizblätter mit den Botschaften wurden auf Kartons geklebt. Und viele haben ihre Trauer so ausgedrückt, aber auch Ärger. Außerdem haben auch viele Origami-Kraniche gefaltet in unterschiedlichen Farben. Das ist etwas, was wir auch schon bei den prodemokratischen Protesten 2019 gesehen haben. Und zwei Tage später wurde das aber alles abgeräumt. Das Gedenken wurde für beendet erklärt. Und zwar einen Tag, nachdem ein hochrangiger Vertreter der nationalen Sicherheitspolizei erklärt hatte, dass diese Gedenkstätte zunehmend Szenen aus den Protesten von 2019 ähnelt.
Das finde ich sehr bezeichnend, was du erzählst, Eva. Die Bedenken der Sicherheitspolizei, dass die Gedenkstätte Szenen aus den Protesten von 2019 ähnelt. Ganz ähnlicher wie das, was Wallace So dir zuvor gesagt hat, die Regierung in Hongkong habe Angst davor, dass die Bürger sich organisieren. Und zwar deshalb, weil sie so etwas wie 2019 fürchten. Wir können ja mal ganz kurz zusammen zurückblicken. 2019 war das Jahr der großen Massendemonstrationen in Hongkong. Es gab riesige Massendemonstrationen für Demokratie und gegen den Einfluss der chinesischen Regierung. Auslöser war ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Und dieses Lied, Glory to Hong Kong, wurde 2019 zu einer Art Hymne der Protestbewegung. Einkaufszentren, an Straßenecken, in Parks, überall haben sich Menschengruppen gesammelt, um gemeinsam mit ihren Handytaschenlampen in den Himmel zu leuchten und Glory to Hong Kong zu singen. Ich war 2019 selbst mehrmals in Hongkong, um über die Proteste zu berichten, im Juni, im September. Und auch von damals kenne ich übrigens die gefalteten Origami-Kraniche, von denen Eva gerade erzählt hat. Und ich habe immer wieder diesen Song gehört. Der Text handelt von der Selbstverpflichtung der Aktivisten, nicht aufzugeben und weiter auf demokratische Freiheiten zu pochen. Die Proteste haben sich dann bis ins Jahr 2020 gezogen und waren so etwas wie das letzte große Aufbäumen der Hongkonger Demokratiebewegung. Die Kommunistische Partei Chinas hat darauf reagiert und im Juni 2020 ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen. Und damit wurden im Prinzip alle oppositionellen Aktivitäten unter Strafe gestellt. Und das war etwas, Eva, das hat Hongkong dann in Folge radikal verändert.
Absolut, weil dieses Gesetz der chinesischen Regierung erlaubt hat, in Hongkong rigoros gegen Kritiker vorzugehen. Freiheitsaktivisten wie Joshua Wong oder Gwyneth Ho und Dutzende andere sitzen heute im Gefängnis. Und viele NGOs, prodemokratische Parteien, Thinktanks und unabhängige Medien haben seitdem aufgegeben. Die Gesetzeslage wurde 2024 dann nochmal verschärft mit dem Artikel 23. Der hat Hongkong ein eigenes Sicherheitsgesetz verschafft mit noch größerer Reichweite und härteren Strafen. Für Hochverrat und Aufruhr kann es zum Beispiel lebenslängliche Haft geben, wobei das Gesetz viel Interpretationsspielraum lässt und daher nicht ganz klar ist, wo tatsächlich die rote Linie ist. Viele Hongkonger trauen sich deshalb nicht mehr, öffentlich oder gar selbst im Bekanntenkreis ihre Meinung zu sagen und bleiben einfach still oder sie verlassen das Land. Darunter sind auch viele Familien, die ihren Kindern eine freiere Bildung ermöglichen wollen, denn auch das Schulsystem und die Schulbücher sind hier in den vergangenen Jahren angepasst worden und es wurde ein Schulfach Patriotismus eingeführt. Letztes Jahr habe ich hier in Hongkong auch eine Schule besucht, die jetzt genau wie in Festlandchina auch regelmäßig eine Flaggenzeremonie abhält. Das heißt, dass mit den Schülern morgens vor dem Unterrichtsbeginn gemeinsam die chinesische Nationalflagge gehisst wird.
Und seit 2019 haben tatsächlich über 200.000 Hongkonger ihre Heimat verlassen, um dem politischen Klima in der Sonderverwaltungsregion zu entkommen. Aber auch wenn die Freiräume in Hongkong viel, viel kleiner geworden sind, Eva, es gibt ja immer noch Menschen, die sich in irgendeiner Form engagieren, die im Kleinen weitermachen, Medienschaffende, Ex-Politiker, andere Aktivisten. Und davon hast du jetzt bei deinem Besuch in Hongkong einige getroffen. Und einer, mit dem du gerade durch Hongkong gezogen bist, ist Lam In Bong. Lam ist unabhängiger Journalist. Kurz zum Hintergrund, die Pressefreiheit hat in Hongkong stark gelitten seit 2020. Im World Press Freedom Index 2025 steht Hongkong mittlerweile auf Rang 140 hinter Libyen und einen Platz vor Kasachstan. Wie versucht Lam In Bong trotzdem weiter kritisch und unabhängig zu berichten?
Ja, Lam hat früher bei der prodemokratischen Nachrichtenseite Stand News gearbeitet, die 2021 auf Druck der Behörden eingestellt wurde. Ich kann mich noch gut an die Meldung erinnern, als diese den Betrieb eingestellt hat, denn das war eine meiner ersten Berichte als Korrespondentin Ende 2021. Und Lam In Bong hat dann kurz danach im Jahr 2022 seinen eigenen unabhängigen Online-Nachrichtenkanal ReNews gegründet. Der gilt heute als eine der wichtigen Quellen für Menschen aus dem prodemokratischen Lager. Ich habe ihn einen Tag lang begleitet. Wir waren zusammen in seinem Auto unterwegs zur Brandunglücksstätte in Taipur und auch in seinem Büro, wo er einen Artikel geschrieben hat.
Yeah, when I am trying to write something, I will have to consider whether it is dangerous for myself.
Er meint, wenn er etwas schreibt, dann müsse er überlegen, ob das für ihn gefährlich sein könnte, besonders jetzt, da die Zentralregierung nach der Brandkatastrophe Warnungen ausgesprochen habe, wobei da auch unklar bleibt, was genau die Regierung darunter versteht, Zitat, Chaos zu stiften.
Und das ist wie sehr oft, die rote Linie ist nicht ganz klar, aber es gibt diffuse Warnungen aus Beijing.
Und deshalb arbeitet Lam In Bong im Alltag auch alleine. Die ganze Redaktion, Themenplanung, das Rausgehen als Reporter, Filmen, Texten, Schneiden, Posten. So macht er im Schnitt 3 Posts pro Tag. Und das macht er ganz bewusst als Ein-Mann-Betrieb, weil er das als sicherere Option sieht.
If you say something or do something individually, that might be fine. But if you try to work out something together, that will be dangerous.
Er sagt, wenn man etwas alleine sagt oder tut, dann sei das vielleicht in Ordnung. Aber wenn man versucht, etwas gemeinsam zu machen, könnte das gefährlich sein. Außerdem braucht er alleine auch nicht so viel finanzielle Ressourcen. Er ist nicht auf Crowdfunding angewiesen, was sonst auch wieder andere mit einbeziehen würde. Und auch deshalb sei alleine arbeiten sicherer. Für seine Ein-Mann-Redaktion hat er ein kleines Büro gemietet. Das war so klein, dass nur ein Schreibtisch, ein Sofa und ein Regal reingepasst hat. Und mit uns zu dritt wurde es auch echt eng. Lam In Bong saß an seinem Schreibtisch und außer mir war dann auch noch unser Producer Wesley mit am Start. Den möchte ich hier auch noch erwähnen. Er hat mitgeholfen, die Interviews in Hongkong heranzuziehen und er hat auch früher bei der inzwischen eingestellten Zeitung Apple Daily gearbeitet, bis zur letzten Ausgabe.
Apple Daily war ja eine der bekanntesten prodemokratischen Zeitungen in Hongkong, wurde im Juni 2021 schon eingestellt. Der Vorwurf damals, die Berichterstattung verstoße gegen das Sicherheitsgesetz. Der prominente Besitzer und Herausgeber von Apple Daily, Jimmy Lai, wurde verhaftet, sitzt jetzt seit etwa 5 Jahren im Gefängnis. Seine Familie hat sich jetzt gerade sehr besorgt über seinen Gesundheitszustand geäußert. Und es ist ja nicht nur Apple Daily, Eva. Viele unabhängige Medien in Hongkong haben dem Druck der Behörden nachgegeben und sich aufgelöst. Die Arbeit gilt als gefährlich. Warum ist Lam In Bong trotzdem unerschrocken?
Er sagt, und das ist was, das werde ich nie vergessen, wenn du keine Angst hast, dann bist du frei. Aber wenn du Angst hast, dann kann es gefährlich sein. Deshalb versucht er einfach so weiterzuarbeiten wie vor dem Sicherheitsgesetz nach eben professionellen journalistischen Standards.
I do not accept some others, no matter they are government officials.
Er sagt, er akzeptiere es nicht, dass andere, egal ob Regierungsvertreter, Polizisten oder Richter, ihm vorschreiben, was professioneller Journalismus ist. Er ist seit 20 Jahren in dieser Branche tätig, er wisse, was er tue. Und wenn jemand dann daherkomme und ihm sage, dass das, was er tue, illegal ist, dann liege das Problem beim Gesetz und nicht bei ihm.
So, if you say that what I've been doing is so-called illegal, the problem is in the law.
Lam In Bong ist also einer, der als Journalist weiter versucht, unabhängig zu berichten und so etwas wie freie Meinungsäußerung aufrechtzuerhalten. Eine wichtige Rolle im Widerstand gegen den Einfluss Chinas haben in Hongkong aber traditionell auch die Buchläden gespielt. Auch da gibt es prominente Schließungen in den vergangenen Jahren, wie die Buchhandlung Mount Zero. Einige Buchhändler sind nach Taipei, also nach Taiwan, gegangen und haben dort ihren Laden wieder eröffnet. Du hast jetzt einen der letzten unabhängigen Buchläden in Hongkong für uns aufgesucht, Eva.
Genau, und zwar war ich im Buchladen von Letizia Wong. Sie verkauft Bücher über Demokratieaktivisten und kritische Literatur über China und Hongkong. Und das sind Bücher, die aus öffentlichen Bibliotheken und Buchläden aussortiert wurden, aber noch legal in unabhängigen Buchläden verkauft werden dürfen. Sie hat zum Beispiel Bücher über Xinjiang und Tibet, aber auch über den inhaftierten Gründer der Zeitung Apple Daily, Jimmy Lai. Und für sie ist das ein kleiner Ort der Freiheit, wie sie sagt.
This type of freedom under that pressure is narrowing, so more people are afraid that is Hong Kong cannot read this one, is this the red line or
diese Art von Freiheit werde immer kleiner, immer mehr Leute haben Angst, ob sie diese Bücher in Hongkong noch lesen dürften, sagt Letizia Wong. Sie würden sich Fragen stellen, ob das jetzt die rote Linie sei, ob das jetzt bereits illegal sei, aber offiziell hat Hongkong die Bücher nicht verboten, also haben die unabhängigen Buchhändler immer noch die Freiheit, sie zu verkaufen, und sie hofft, dass auch die Kunden durch den Buchladen ein bisschen Freiheit spüren können.
Und solche Buchläden, wie Letizia Wong ihn führt, sind ja in Hongkong immer wieder Repressionen durch Behörden und Polizei ausgesetzt. Sie werden überwacht und eingeschüchtert. Wie funktioniert das im Fall Letizia Wong? Was hat sie dir darüber erzählt?
Sie hat mir eine handgeschriebene Liste gezeigt, mehrere Seiten lang, und dort notiert sie, welche unterschiedlichen Behörden an welchem Datum und zu welchem Grund zur Kontrolle kommen, meistens wegen Gesundheits- und Brandschutz. In manchen Monaten zählt sie 10 Kontrollbesuche, eine Form der Einschüchterung.
So I guess they want to use this kind of method to make you to censor yourself or even close the books all by yourself.
Sie sagt, die Behörden nutzen diese Methode, damit sie sich selbst zensiert oder den Buchladen gar schließt. Auf diese Weise stehle sich die Regierung aus der Verantwortung.
Und diese subtile, mehr oder weniger subtile Einschüchterung ist das eine, aber es gibt ja auch Beispiele, wo Polizisten Lesungen filmen, Buchhändler abführen und inhaftieren. Wie beschreibt denn Letizia Wong die Gesamtsituation in Hongkong heute? Wie haben die Sicherheitsgesetze ihre Arbeit und ihr Metier verändert?
Sie sagt, dass das definitiv die Verlagshäuser und Buchhändler beeinflusst. Es sei da eine Unsicherheit, weil man nicht weiß, wo genau die rote Linie ist.
I would say it definitely affect the publishing industry and the other booksellers like us.
Man wisse nicht, welches Buch nun als Aufruhr angesehen wird, wie das überhaupt definiert wird. Und manche Buchläden hätten ihr Sortiment nach dem verschärften Sicherheitsgesetz verkleinert. Und das kann sie auch verstehen, warum sie das tun, sich quasi selbst zensieren, weil man einfach nicht weiß, wo die rote Linie ist. Letizia Wong hat übrigens auch einen interessanten Hintergrund. Sie war nicht immer Buchhändlerin. Sie war früher pro-demokratische Bezirksstadträtin, hat sich also politisch engagiert und wurde dann aber wie auch andere pro-demokratische Bezirksräte auf Druck der Behörden aus ihrem Amt verdrängt.
Eva, wenn du sagst, Letizia Wong hat sich früher politisch engagiert, lass uns noch kurz über die Parlamentswahlen reden, die jetzt gerade am 7. Dezember in Hongkong stattgefunden haben. Einige haben ja im Vorfeld gefordert, sie wegen der Brandkatastrophe zu verschieben. Das ist aber nicht passiert.
Ja, das stimmt. Die fand wie geplant statt. Und Hongkongs Regierungschef John Lee hat noch am Wahltag eindringlich alle Wähler aufgefordert, wählen zu gehen.
So,
denn jede Stimme könne die Reformen der Regierung vorantreiben, den Schutz für die Opfer des Feuers sicherstellen und für den Willen der Regierung einstehen, gemeinsam voranzuschreiten.
Und Eva, das waren aber keine Wahlen, bei denen jeder antreten darf. Was war das eigentlich für eine Wahl?
Es war die zweite Parlamentswahl, nachdem 2021 das Wahlrecht in Hongkong geändert wurde. Seitdem dürfen nur noch Kandidaten antreten, die von der chinesischen Zentralregierung als China treu eingestuft wurden. Eine prodemokratische Opposition gibt es nicht mehr. Viele prodemokratische Parteien haben sich in den vergangenen Jahren aufgelöst. Und deswegen hat diese Wahl für viele Hongkonger an Bedeutung verloren, weil es für sie keine richtige Wahl ist. Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig, etwas über 30%. Und darüber gesprochen habe ich mit Derek Chu, der auch als ehemaliger prodemokratischer Bezirksstadtrat aus dem politischen Betrieb rausgedrängt wurde.
Oh, 感覺嚇，而家。
Er sagt, dass die Wahlen heutzutage eine geringe Bedeutung für ihn und die breite Öffentlichkeit hätten, denn dadurch, dass im neuen Wahlsystem viele Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen werden, gäbe es nur eine begrenzte Auswahl. Ursprüngliche Anhänger der Demokratie hätten das Gefühl, keine Wahl zu haben, sagt Derek Chu. Und so ähnlich habe ich auch viele andere Stimmen zur Wahl gehört.
Du hast gesagt, Derek Chu war selbst prodemokratischer Politiker. Er hat jetzt einen Laden gegründet, mit dem er politische Gefangene und ihre Familien unterstützt.
Ja, heute hat er ein Geschäft, in dem sich noch Spuren von der einst starken Demokratiebewegung erahnen lassen. Es gibt zum Beispiel Waren made in Hongkong und politische Postkarten, auf denen draufsteht, sei so mutig wie du kannst oder gehorche nicht in vorauseilendem Gehorsam oder glaube an die Wahrheit. Und es gibt dort auch Waren wie Bücher, Stifte, Hygieneartikel und Snacks, die den Gefängnisvorschriften entsprechen und die an Häftlinge weitergegeben werden dürfen. Und damit unterstützt er politische Gefangene und deren Angehörige. Und auch andere Leute können den Laden unterstützen, indem sie einfach hier einkaufen und bestellen. Derek Chu fährt selbst mit seinem Van oft Lieferungen an Kunden aus. Doch die Freiräume für solche Projekte werden immer kleiner, sagt er. In letzter Zeit seien die Dinge immer schlimmer geworden. Er werde immer wieder verfolgt und seine Mitarbeiter und ihre Familien bekämen manchmal Textnachrichten mit Drohungen. Und trotzdem macht er weiter. Weil er so lange in Hongkong gelebt hat, für Jahrzehnte, und hier geboren und aufgewachsen ist, möchte er für den Rest seines Lebens hier bleiben und dem Ort etwas zurückgeben, sagt er. Egal, wie schwierig es wird, er habe keine Absicht, Hongkong zu verlassen und auszuwandern. Und er hofft auch, dass er der nächsten Generation junger Leute in Hongkong etwas hinterlassen kann.
Vielen Dank, Eva, für diese Eindrücke aus Hongkong. Du hast noch viel mehr spannende Leute getroffen und gesprochen. Das würde jetzt aber hier im Podcast den Rahmen sprengen, aber die hören wir dann demnächst in den Radiowellen der ARD oder auch im ARD-Fernsehen. Alles Menschen, die Hongkong noch nicht ganz aufgegeben haben. Ich habe jetzt jemanden zu Gast, die ursprünglich selbst aus Hongkong kommt, Frau Professorin Amy Hsu. Sie ist Hochschullehrerin für Informatik in Berlin und außerdem stellvertretende Vorsitzende des Vereins Freiheit für Hongkong. Hallo Amy Hsu.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier heute sein darf.
Sehr gerne. Frau Hsu, Sie sind in Hongkong geboren und aufgewachsen, leben seit 2010 in Deutschland. Sie reden aber noch viel mit Menschen in Hongkong. Welchen Kontakt haben Sie noch in Ihrer alten Heimat?
Meine Familie ist noch da. Ich habe natürlich auch Freundeskreis da. Und deswegen, ich höre regelmäßig Nachrichtenstimmungen, was zu erzählen von meiner Bekannten.
Nun hat sich Hongkong sehr verändert in den vergangenen Jahren. Wir haben es jetzt in dem Podcast schon angesprochen. Seit 2019 haben über 200.000 Menschen Hongkong verlassen, um dem politischen Klima dort zu entkommen. Allein 160.000 nach Großbritannien. Wenn Sie mit Familie, mit Freunden und Bekannten in Hongkong sprechen, das haben Sie jetzt gesagt, was hören Sie da? Was erzählen die Ihnen?
Das ist leider insgesamt sehr dunkle Geschichten. Also das Gefühl dort ist nicht positiv. Man fühlt sich dort, dass man die Hoffnung verloren hat. Also mindestens, wenn man noch in Hongkong bleibt, kann man kaum was schaffen, kann man nicht erreichen, kann man nichts dafür kämpfen, kann man nicht frei reden. Also die Stimmung ist wirklich nicht schön.
Seit dem Sicherheitsgesetz von 2020 gibt es weder Rechtssicherheit noch Toleranz für politische Proteste in Hongkong. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein? Wo steht Hongkong heute?
Ja, ganz genau. Seitdem dieses böse Nationalsicherheitsgesetz in Kraft getreten wurde, kann man wirklich nichts mehr machen. Also ganz konkret, Zivilgesellschaft ist praktisch komplett zerstört. Alle Gemeinschaften, alle Vereine, Gewerkschaften, politische Parteien, die ein bisschen prodemokratisch ist, ein bisschen die Regierung kritisieren möchte, sie sind alle aus sich selbst oder gezwungen eingestellt. Also man darf wirklich nichts mehr. Und vielleicht sehen wir auch, vor 2 Wochen war der große Brand in Hongkong und nachher natürlich hatte man sehr viele Meinungen. Man darf diese Meinungen auch nicht äußern, weil wenn man ein bisschen falsch gesagt haben, dann ist man sofort im Gefängnis. Also wann weiß man dann, Wann würde man im Gefängnis landen, das weiß man auch nie. Wir sagen über diese rote Linie, also die Grenze des Spielraums, diese rote Linie ändert die Regierung willkürlich. Also man macht etwas oder sagt etwas und dann nachher ist festgenommen wegen Nationalsicherheit. Und deswegen, man macht einfach nichts mehr in Hongkong. Das ist leider die Lage momentan.
Sehen Sie denn trotzdem noch Freiräume für Zivilgesellschaft? Also sehen Sie irgendwie noch quasi Zuckungen der Freiheit? Wie suchen sich Leute ihre Räume?
Momentan in Hongkong, innerhalb Hongkong, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt ein paar Leute, ich muss sagen, die sind einfach ganz mutig, um etwas zu versuchen. Zum Beispiel Buchhandlung, ein bisschen freiwillige Arbeit. Das ist immer mit dem Risiko, dass vielleicht einmal man ist festgenommen. Also man versucht etwas, aber immer nur klein und möglichst unsichtbar. Wenn man wirklich etwas bewegen will, muss man leider momentan nur im Ausland machen. Und deswegen ist die Diaspora-Gesellschaft Hongkong momentan sehr stark engagiert.
Trotzdem haben jetzt einige gesagt, dass nach der Brandkatastrophe so bestimmte Strukturen, die man von 2019 kannte, von den Protesten, von den Protestformen, jetzt wieder funktioniert haben, dann gemünzt auf gegenseitige Hilfe und so weiter. Haben Sie das auch gesehen?
Das habe ich natürlich gesehen. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Wir haben leider auch gesehen, mindestens ein Organisator, er hat solche Initiative zusammengestellt, organisiert, er war festgenommen. Auch bei der von der Polizei, Nationalsicherheit. Von daher, man ist einfach nicht ermutigt. Man möchte nicht Risiko eingehen.
Das erst im vergangenen Jahr, das bestätigt das, was Sie sagen, erst im vergangenen Jahr 2024 wurden 45 Oppositionspolitiker und Demokratieaktivisten zu langen Haftstrafen verurteilt. Andere sind schon viel länger im Gefängnis. Aktivisten, Politiker, unabhängige Medien, viele haben aufgegeben. Ihre befreundete Aktivistin Glacia Kwong hat nach der Brandkatastrophe in ihrer Kolumne in der Welt getitelt: Der Geist Hongkongs ist noch nicht erloschen. Was sagen Sie?
Oh, das ist auf jeden Fall wahr. Also wir Hongkonger, wir haben eine ganz besondere, sag mal, gemeinsame Erfahrung, weil wir in Hongkong so eng zusammen wohnen. Wenn zum Beispiel bei einem Fußballspiel, es gibt ein Tor, dann alle jubeln und wir hören alle die Nachbarn auch mitjubeln.
Auch wenn es der falsche Verein ist.
Genau, aber am Abend des Brandes war Stille und meine Freundin in Hongkong hat mir erzählt, an dem Brand war nur Stille und das war so hart zerrissend. Und deswegen, wir HongkongerInnen im Ausland, wir fühlen uns auch gemeinsam zusammen, auch dieser Schmerz, diese Emotionen, diese Wut, Traurigkeit und alle auch gemeinsam. Und deswegen in diesem Sinne sind wir immer noch verbunden und dieses Feuer im Bauch, dass wir immer etwas im Ausland für Hongkong schaffen, das machen wir weiter. Und in diesem Sinne hat Glacia Kwong komplett recht.
Wenn wir historisch mal ein bisschen zurückgucken, Frau Siu, China hatte sich ja eigentlich 1984 mit der britischen Regierung darauf verständigt, dass dieses semiliberale politische System in Hongkong 50 Jahre lang weiter bestehen solle, nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Was ist davon noch übrig?
Oh, sowas existiert gar nicht. Ist komplett weg. Also das Versprechen war, für 50 Jahre Hongkong darf weiter so bleiben, selbst regieren und so weiter. Im Jahr 2017, das ist nur noch 20 Jahre nach dem Übergabe von China nach Großbritannien, hat die chinesische Regierung so erklärt, dieses Abkommen ist jetzt zu einem historischen Dokument geworden. Es gibt keine Bedeutung mehr in der Praxis. Das heißt, ignorieren, nichts machen. Und für Hongkonger, das ist so ein komplett Versäumnis. Und natürlich seitens Chinas, aber auch seitens Großbritanniens. Und wir sind bis dahin, muss ich sagen, sehr, sehr bitter darüber.
Hongkong galt ja einst als Modell für demokratische Reformen, auch wenn jetzt Hongkong nie eine richtige Demokratie war im eigentlichen Sinne. Aber das Modell gilt heute eigentlich als beendet. Hongkongs Demokratiebewegung als zerschlagen, als weitgehend zerschlagen. Was verrät uns das Schicksal Hongkongs über die Politik Chinas?
Die chinesische Regierung bzw. die Kommunistische Partei Chinas, die machen alle Mögliche, um Demokratie und selbst Bestimmung zu zerstören. Das gilt für Hongkong, gilt auch für Tibet und Ostturkestan. Zum Beispiel, wenn China jetzt erlaubt ist, auch der lange Arm an Taiwan machen. Dasselbe würde auch bei Taiwan passieren. Es gibt auch tatsächlich sehr viele Unterwanderungen in Deutschland. Mein Verein hat vor einigen Monaten einen Bericht veröffentlicht. Es geht um Subnational Diplomacy. Und dort sieht man, China hat auch mit allen Möglichkeiten in Deutschland versucht einzumischen. Und deswegen, wenn wir sowas erlauben, wenn wir nicht dafür schützen oder abwehren, kommt auch so ein Schicksal zu uns in westlichen Ländern. Wir müssen dafür sehr aufmerksam bleiben.
Sind Sie selbst schon mal von der chinesischen Seite, vom langen Arm Chinas in irgendeiner Form bedroht worden?
Auf jeden Fall. Bei jeder Kundgebung in Berlin, wir sind zum jeden Mal fotografiert. Ich war einmal persönlich, also von einem Mann gefolgt und danach auch online gestalkt. Und ich habe sogar Polizeianzeige gemacht. Und das ist im Vergleich zu den anderen Hongkongern schon ein leichter Fall. Eine Aktivist, seine Familie in Hongkong, also nicht in Deutschland, in Hongkong und in China, wurde bedroht. Also lange Arm ist hier, leider sind nicht so bekannt. Wir müssen hier aufmerksam bleiben, sonst der lange Arm geht auch auf deutsche Leute. Das ist nicht nur für uns.
Vielen Dank bis hierhin, Amy Hsu. Letzte Frage an Eva Lambi-Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai. Wie erlebst du die Recherche und das Arbeiten als Journalistin in Hongkong? Internationale Medien sind ja gerade von der Regierung in Hongkong heftig angegriffen worden. Mehrere Vertreter größerer internationaler Medienhäuser sind etwas mehr als eine Woche nach dem Großbrand vom Nationalen Sicherheitsbüro in Hongkong zu einem Meeting einberufen worden. Dort wurden sie gewarnt, rote Linien nicht zu überschreiten. Sogenannte Anti-China-Berichterstattung werde nicht geduldet.
Ja, das ist schon ein neues Level. Das war das erste Mal, dass das Büro für nationale Sicherheit in Hongkong ausländische Medienvertreter geladen hat zu solch einer Warnung. Die ging zwar nicht direkt an uns, aber spricht natürlich alle internationalen Medien an. Bislang habe ich ja schon das Gefühl, dass ich mich in Hongkong als Journalistin noch freier bewegen kann als in Festlandchina. Ich habe da ein frisches Beispiel. Als ich die Straßenumfrage zur Wahl in Hongkong gemacht habe, da standen auch Polizisten am Straßenrand. In Festlandchina kann ich aus Erfahrung sagen, die wären längst zu mir gekommen, hätten mich unterbrochen, zumindest meine Daten überprüft und mich gegebenenfalls weggeschickt. Aber in Hongkong hat es keinen interessiert. Ich konnte auch zu einem hochpolitischen Thema noch Leute befragen. Und doch merke ich, dass insgesamt die Pressefreiheit abgenommen hat. Ich treffe mich mittlerweile in Hongkong mit Gesprächspartnern, teils an Orten, bei denen wir nicht zeigen, wo wir uns getroffen haben, weil die Gesprächspartner sonst Konsequenzen fürchten. Ich merke, dass die Leute vorsichtig sind, sich zu äußern, teilweise auch gar nichts sagen wollen oder nur anonym, weil sie eingeschüchtert sind und nicht wissen, was sie heute noch sagen dürfen. Und das erinnert mich dann schon an Festlandchina. Und trotzdem gibt es für uns ausländische Medien in Hongkong noch Freiräume, die für lokale Medien tabu sind. Zum Beispiel ehemalige Demokratieaktivisten zu interviewen, die ins Ausland geflohen sind. Da gibt es einige, auf die die Hongkonger Behörden ein Kopfgeld ausgesetzt haben. Und wir haben solche Interviews im Ausland schon geführt und darüber berichtet. Und wir können so die lokale Berichterstattung in Hongkong auch ein Stück weit ergänzen und quasi ein paar Lücken füllen.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai.
Sehr gerne.
Letzte Frage an Amy Hsu. Ihr Verein heißt ja Freiheit für Hongkong. Und Sie sagen, Sie haben eine gemeinsame Mission. Das steht im Internet so, das Streben nach einem freien und demokratischen Hongkong. Halten Sie das noch für erreichbar? Und was bewegt Sie dazu, weiterzumachen?
Oh, das ist total erreichbar. Ich bleibe immer ganz positiv, dass wir unser Ziel eines Tages erreichen können. Und konkret in Deutschland bedeutet, wir organisieren Kundgebungen zum Beispiel, damit das Thema Hongkong bei der deutschen Gesellschaft nicht verloren geht. Wir machen auch Lobbyarbeit, wir reden regelmäßig mit PolitikerInnen in Deutschland und wir sind natürlich in der weltweiten Diaspora sehr gut vernetzt. Von daher machen wir einfach weiter. Wenn ich hier zitieren darf, wir haben damals in 2019 bei den Massenkundgebungen eine sehr bekannte Aussage, nämlich, wir halten durch, nicht weil wir Hoffnung gesehen haben, sondern andersherum, wir halten durch, weil wir dadurch Hoffnung schaffen. Und deswegen, ich schaffe meine einzige Hoffnung.
Vielen Dank, Amy Sue, Hochschullehrerin für Informatik in Berlin und außerdem stellvertretende Vorsitzende des Vereins Freiheit für Hongkong. Das war Welt macht China. Folgt uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Anregungen, Lob und Kritik sind ebenfalls wie immer willkommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an weltmachtchina@ard.de. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Plus Minus, mehr als nur Wirtschaft. Jeden Mittwoch legen Anna Planken und David Alf den Fokus auf Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Zum Beispiel auch auf seltene Erden aus China. Ob Smartphone, Akku oder Elektromotor, ohne diese Rohstoffe lässt sich kaum ein elektronisches Produkt herstellen. Wer die Macht über diese Rohstoffe hat, kontrolliert die Hightech-Welt von morgen. Dazu viele weitere spannende Wirtschaftsthemen in Plus Minus, mehr als nur Wirtschaft. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek. An dieser Weltmacht-China-Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank auch an unseren freien Mitarbeiter in Hongkong, Wesley Yip, und all die Interviewpartner, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Lam In Bong, Derek Chu, Letizia Wong und Amy Sue. Technik und Ton, Hendrik Fano. Tschüss und bis bald.